Taskforce Kleeblattl, der Pantherholika-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Also eigentlich ist mir Straubing scheißegal.
Matthias Müller.
Ja, mein Ständer ist so kurz.
Und Markus Schäfer.
Die zwei Fans, die mir jetzt dadurch verlieren, die können wir verkraften. Servus Pantherfans, ich begrüße euch zur Ausgabe 64 der Taskforce Kleeblattl und ja, schweißgebadet nach einem sonnigen Tag.
Ei.
Definitiv, was heute hart zum Arbeiten, vor allem bei mir im Homeoffice, im Büro war, ziemlich heiß. Und ja. Ich freue mich trotzdem, dass zur abendlichen Stunde der Matze auch da ist. Matze, grüß dich.
Ja, hallo Markus, ich habe auch Schweißperlen immer noch auf dem Kopf. Frag mal meinen Hund, brutal. Also heute, glaube ich, war der heißeste Tag bis jetzt, gefühlt.
Ja, aber heute war es sehr, sehr dampfig, fand ich aber auch. Ja. Also wie gesagt, in der Mittagspause hatte ich auch nichts Besseres zu tun wie Rasenmähen. Ich habe es dann bereut.
Respekt.
Ich habe es bereut, aber ich habe den Rasen nur geschaut und gesagt, na, du kehrst mal jetzt. Aber wir sind ja nicht bei Haus und Garten, sondern...
Kannst du morgen vorbeikommen bei mir weitermachen?
Wäre das eine Idee? Schwierig. Ja. Ich muss morgen nochmal.
Okay.
Aber wie gesagt, wir haben ja hier einen Eishockey-Podcast und das soll uns auf abkühlende Gedanken bringen. Und ja, Matze, es ist zwar noch nicht wirklich viel los jetzt aktuell, wir sind jetzt noch mitten in der Vorbereitung, die Jungs sind da und wir haben am kommenden Sonntag ja das erste Vorbereitungsspiel gegen Dresden und wir haben uns einfach gedacht, okay, blicken wir einfach mal so auf die Liga, wie die sich quasi verpflichtet haben. Wir geben dann unsere Einschätzung an, okay, welche Teams sind so in dem persönlichen Top 6, welche spielen dann so ein bisschen im Niemandsland und welche Clubs spielen vielleicht um den Abstieg rum. Dass wir heute so mal das Ganze durchsprechen und ein paar andere Themen nebenbei machen wir einfach eine kleine schmackige Folge heute draus. Und zuallererst möchte ich mal sagen, hey du Model.
Ja, Feedback kam tatsächlich von einigen Leuten. Du bist bestimmt bezogen auf das Shooting mit den Trikots. Ne?
Ja, genau. Also für die, die es nicht wissen und jetzt diesen Running Kickers nicht verstanden haben. Unser Matze war mit dabei beim Fotoshooting für die Präsentation der neuen Trikots des ERC Ingolstadt für die kommende Saison. Aus dem Grund, wir beide sind ja Mitarbeiter bei Mediamarkt Saturn und du wurdest intern gefragt, ob du dabei sein möchtest.
Genau, also ich wurde mit zwei anderen Kollegen eben gefragt, ja, ob ich da Bock drauf hätte. Ich war tatsächlich letztes Jahr, also Hintergrund nochmal, ich war letztes Jahr auch schon vorgesehen, weil es gibt ja auch bei Media Saturn, für diejenigen, die es nicht wissen, auch so eine kleine ERC-Hockey-Bubble innerhalb der Firma, wo man sich so ein bisschen kennt und auch die Maike, die ja für Sponsoring verantwortlich ist bei uns und den Kontakt Richtung ERC, die ist da auch wirklich aktiv und tauscht sich auch mit uns aus über Dinge, die vielleicht gut laufen oder weniger gut laufen. Also das ist auf jeden Fall auch hilfreich und letztes Jahr sollte ich schon dabei sein und dann ist mein Shooting ins Wasser gefallen, da ist ein Gewitter aufgezogen. Der sollte hier in so einem Hopfenfeld, sollte das mal stattfinden letztes Jahr. Und dann wurde das abgesagt und sie ist dann, ich habe das schon total verdrängt und vergessen irgendwie. Und sie hat mich eben dann, ja, vor zwei Wochen oder so angesprochen und hat gemeint, naja, ist letztes Jahr ins Wasser gefallen, dann wie schaut es aus mit Versuch Nummer zwei dieses Jahr? Und dann habe ich gesagt, ja, wann es dann wäre und dann hat es für mich gepasst und dann war es auch echt eine coole Geschichte.
Ja. Wie ist denn das Shooting da so abgelaufen? Das waren ja auch ein paar Spieler dabei. Ne, und natürlich deine Fotos mit Vojo.
Ja.
Waren ja einiges meme-reif, also da hat man einiges draus gebastelt.
Ja, klar. Es ist ja irgendwie grundsätzlich irgendwie fast alles, was wir machen, so meme-reif, ja. Aber es war, also was ich, also erstmal Ablauf, der Stefan Bösel war der Fotograf. Und wir haben uns an der Saturn-Arena am Dauerkarteneingang getroffen. Da gab es auch so ein bisschen Visagistin, die dann ein bisschen dich abgetupfert hat, damit man nicht so glänzt auf der Stirn und im Gesicht. Und dann war der Weezy am Start und die Maike war natürlich da und der Morgan Ellis und der Vojo eben. Ja. Und es gab dann verschiedene Kombinationen von quasi Fan und Spieler oder Spieler und Spieler an verschiedenen Locations. Und das Ziel war, die Fotos so ein bisschen, es gibt ja, habt ihr ja bestimmt gemerkt, es gibt so eine neue, ja, diese Social Media CI, nenne ich das jetzt mal für diese Saison, was alles so ein bisschen Graffiti-mäßig aussieht. Und deswegen hat man für dieses Shooting auch diese entsprechenden Motive dann ausgewählt, damit es so ein bisschen thematisch dazu passt. Ja. Und ja, und ich war dann irgendwann mit dem Vojo dran und dann haben wir uns erstmal so unterhalten und dann haben die schon währenddessen dann schon Fotos gemacht. Und ja, soll ja halt möglichst nicht gestellt aussehen, was aber nicht immer so einfach ist. Ja. Und ja, also ich muss sagen, wirklich alles sehr angenehm, die Jungs auch sehr offen, auch für eine Unterhaltung. Ich wollte das dann auch nicht übertreiben mit irgendwelchen Selfies oder so, das ist dann irgendwie affig, finde ich. Ja, das hab ich einfach dabei bewenden lassen mit dem Shooting. Und Morgan Ellis auch, muss ich sagen, war ich echt beeindruckt, wie der auftritt, wie er so drauf ist. Der hat seinen kleinen Sohn dabei gehabt. Der ist da immer um uns rumgelaufen und hat irgendwie auch total offener kleiner Junge so. Ja, hat uns dann immer gefragt, was so los ist. Wir haben dann auch versucht, ihn so ein bisschen zu unterhalten, als Morgan Ellis dann dran war mit Fotos. Und eine Sache kann ich, glaube ich, erzählen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und weil ich dann Morgan Ellis gefragt habe, wie es ihm denn ergeht in Ingolstadt und wie er sich fühlt, wie er angekommen ist, so zu Hause, Wohnung, Gegend und so weiter. Und er war so, also ohne Scheiß, das war 100% nicht gespielt. Er hat gemeint, es ist alles super, die Wohnung ist super, die Nachbarn sind top. Und seiner Familie gefällt es jetzt schon besser. Ja, und da habe ich mir gedacht, so, wow, geil. Ne? Der würde das mit Sicherheit nicht einfach so überzeugend sagen, wenn es irgendwie nicht so wäre. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher habe ich wirklich bei ihm das Gefühl gehabt, dass er sich darauf freut, ja, dass er hier ist und dass das was Positives, dass es so ein positiver Change ist für ihn. Ja. Also nicht irgendwie so ein, okay, jetzt muss ich weg aus Berlin, weil ich da nicht verlängert worden bin oder irgend so ein Scheiß, ja. Sondern wirklich, nee, das ist jetzt ein neuer Aufbruch. Zurück nach Ingolstadt und das, was quasi, was man damals nicht vollendet hat und auch ohne Fans gespielt und so weiter, da jetzt wieder anzuknüpfen und weiterzumachen. So hat sich's angefühlt, ja. Also echt geil.
Wie gefällt denn dir das Trikot?
Ich muss sagen, als ich die ersten Entwürfe gesehen habe, so unter der Hand, fand ich es so lala. Also hatte irgendwie so keine Meinung. Aber in echt schauen die echt geil aus. Also ich finde es nochmal eine Nummer stimmiger im Vergleich zum letzten Jahr. Und auch wie die Logos gesetzt sind, also die Stellen, wie die Logos gesetzt sind und so weiter. Und die Farbverläufe finde ich nochmal schöner als letzte Saison. Und wenn du das dann so in echt siehst, dann machen die echt was her, die Trikots. Und ich bin mir sicher, in der Arena mit dem LED-Licht auf dem Eis ist ja nochmal eine andere Baustelle und dann werden die mit Sicherheit nochmal geiler ausschauen, wenn dann alles dabei ist, ja. Also nicht nur das Oberteil. Und die Helme sind auch schön, also gefallen mir auch sehr. Wobei ich schon auch letztes Jahr gut fand, diese Kombination mit dem Rot im Helm und dem Rot im Media Saturn und DRL-Logo, ja. Und Deutsche Bahn war ja auch rot. Das gab so ein bisschen so ein Gesamtbild. Aber ich finde, das ist dieses Jahr auch von der Gesamterscheinung, denke ich, müssen wir uns da nicht verstecken in der Liga.
Also wie gesagt, der Helm ist ja auch quasi jetzt wieder blau. Also wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat. Was er dieses Audi Sport Design mit diesem Orange-Rot, was es ist. Jetzt ist es halt im Blau. Auch das Warm-up-Trikot wird ja auch mit diesem Blau genauso aus wie letztes Jahr, bloß halt jetzt im Blau. Mir persönlich gefällt das Trikot auch. Ich durfte es ja auch schon vorher sehen. Richtig cooles Feature, finde ich, weil es halt einfach jetzt noch keiner irgendwie mal durchgezogen hat, ist dieser QR-Code. Gab es zwar auch schon ein paar Stimmen, ja, wie soll das funktionieren? Ja, gesagt, ja, okay, natürlich sind dann die Fans, die sich diese Trikots kaufen, und laufende Litfaßsäulen. Ne? Wenn dann mal ein Gewinnspiel oder so stattfindet, kann man das natürlich dann auch den QR-Code einfach mal abscannen und dann Sponsor ist dahinter mit irgendeinem Gewinnspiel oder Sponsor des Tages macht da Werbung oder der ERC macht irgendeine Aktion da drauf. Also eine ziemlich coole Idee, was sie da hatten. Es
Also
kann
ich
sich
stelle es
schon
mir
sehr
gerade so
bekommen.
vor, weißt, so wie du sagst, die Trikots werden verkauft, ja. Das heißt, es laufen dann irgendwann echt einige Leute damit rum in der Arena und dann kannst du sogar in den Drittelpausen oder wie auch immer irgendwelche Aktionen drauf schießen und dann musst du da hingehen und musst du dieses Trikot abscannen, ja.
Stell mir das mal gerade vor, du bist gerade beim Bieseln, dann rennen die Leute hinter
Ja.
dir her mit der Kamera, wollen dich fotografieren, wie du gerade beim Händewaschen da
Ja.
bist oder so, weil sie da eine
Ja, nee,
Aktion
deswegen, also
brauchen.
ich finde das eine coole Idee. Das ist auch natürlich auch eine Möglichkeit, neue Einnahmen zu generieren, vielleicht von kleineren Sponsoren. Also jetzt nicht in, keine Ahnung, was für einem Rahmen, aber in einem überschaubaren Rahmen kannst du auch von kleineren Sponsoren da vielleicht so Aktionen machen, wo du auch irgendwas, irgendeinen Mehrwert generierst für den Verein oder für die Fans. So.
Also wie gesagt, auch für mich das Einzige, was wo ich jetzt sage, okay, dieses Blau hatten wir auch vor ein paar Jahren schon mal. Mein Geschmack ist dieses Blau jetzt nicht, aber wie gesagt, im Gesamtkontext schaut es schon sehr gut aus. Vor allem, was er dann auch in diesen im feinen Bereich hinausstricht. Der Balken unten am Saum unten, vielleicht eine Nummer zu groß, aber das ist wirklich jammern auf sehr hohem Niveau. Das Trikot schaut klasse aus.
Aber der Balken unten, der schaut auch, wenn du jetzt in einen Online-Shop gehst und die Trikots anschaust, dann ist dieser Balken, wirkt er viel breiter, als er wirklich in Wirklichkeit ist.
Wollte ich auch gerade sagen, also auf
Ja.
diesen Ebenen, die es im Onlineshop gibt, schaut es definitiv anders aus, wie es in der Realität
Genau.
ausschaut. Und ja, also wie gesagt, wir brauchen uns mit diesen Trikots nicht verstecken. Definitiv nicht. Gibt schon ganz andere Trikots in der DL, aber über die Trikots quatschen wir ein anderes Mal, wenn wir ja die komplette DL gesammelt haben, quatschen wir auch mit Sicherheit mal über die ganzen Trikots. Und Matze, du warst ja auch beim öffentlichen Training als Dauerkartenbesitzer und hast ja auch ein paar Videos und Eindrücke ja mitgepostet. Erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke. War natürlich das erste Mal auf dem Eis, aber erzähl mal so ein bisschen deine Eindrücke.
Ja, also mein Eindruck war erstmal, dass eine insgesamt sehr positive Stimmung geherrscht hat. So insgesamt. Also es war irgendwie zu spüren, dass egal wer es war, ob Klaus Lidi oder andere Offizielle, Wisi und alle, die irgendwie vom Verein waren, hatte ich das Gefühl, dass alle sehr gut drauf waren. So, das ist erstmal so ein Eindruck, ne? Bauchgefühl. Und was ich aber auch mitgenommen habe, war auch das unter den Spielern. Und natürlich kann man jetzt floskeln, ne? Die haben da irgendwie Faxen gemacht oder sowas. Das machen sie ja immer, so ein bisschen gefühlt. Aber ich finde schon, dass du manchmal spürst, ob da jetzt irgendwie eine positive Grundsatzstimmung auf dem Eis ist, zwischen den Spielern, ja oder nein. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass alle Bock haben, erstmal grundsätzlich. Ja? Ich will da jetzt nichts hineininterpretieren oder sagen, das muss jetzt ein Indikator sein für irgendwas oder wie auch immer. Aber ich hatte das Gefühl, es haben alle irgendwie miteinander was gemacht. Ja, es hat sich irgendwie jeder mit jedem unterhalten. Und es gab so eine wirklich sehr coole, positive Grundstimmung. Und das gab mir ein gutes Gefühl erstmal so. Das war sehr auffällig. Ja. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das Gefühl, sehr viele Fans da waren. Also gefühlt waren mehr Fans da als letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum Dauerkartentraining, weil es war im Prinzip am Anfang, als dieses Training gemacht wurde und bevor dieses Fanfoto gemacht wird, saßen die meisten quasi auf der Gegengeraden. Und die war echt nicht übertrieben, aber mehr als halb voll. Ja. Und dann, als dieses Fanfoto gemacht wurde, was ja immer im F-Block ist, mit der Mannschaft davor, war der F-Block voll. Und es waren aber echt noch ein Haufen Leute nicht im F-Block. Ja. Also es war, der Zuspruch war schon enorm, fand ich. Es war auch für mich sehr auffällig. Und von den Spielern, ja, ich weiß nicht, also da jetzt irgendwas hinein zu interpretieren, natürlich ist es auch schwer, weil es gab ja auch dann Agostino und Zimmer irgendwie Totalausfall bei 2 gegen 1. Ne? Die haben, glaube ich, viermal was versucht, bei 2 gegen 1 und viermal irgendwie einen Fehlpass produziert. Und deswegen ist es, glaube ich, schwer zu greifen. Aber die Jungs, wo wir wirklich erwarten, so ein Keating und Sheen und so weiter, man sieht schon, dass das echt geile Zocker sind. Ja. Oder auch wenn du diesen Ruop nimmst, ja, was für eine Kante das ist auf dem Eis, was für eine Erscheinung. Oder auch Morgan Ellis, wie er mit seinen Mitspielern umgeht, schon in so einem öffentlichen ersten Training, was für eine Aura der ausstrahlt auf dem Eis, das kriegst du einfach bis auf die Tribüne mit. Ja. Und von daher fand ich es geil. Ich fand es auch eine gut investierte Zeit hinzugehen, sich das anzugucken, und den Rest werden wir dann sehen.
War auch dann Dauerkartenübergabe mit dem, ja, also die Dauerkarte hatte man ja schon dieses Mal. Du hast ja diese Geschenkbox ja bekommen. Leider, wie gesagt, muss man auch sagen, was jetzt so wie letztes Jahr, dass das relativ eng alles im Eingangsbereich Süd so stattgefunden hat, gab es auch wieder Stimmen, dass das doch ein bisschen entzerrt werden hätte können, dass da doch ein sehr großes Gedränge war. Wie gesagt, aber sonst eine sehr gelungene Veranstaltung, was man so gehört hat. Ich persönlich war jetzt nicht dabei, aber wie gesagt, das Feedback gab es natürlich auch, aber das war schon das einzige Manko. ne, an diesem Tag.
Also es ist tatsächlich, ich glaube, die haben auch nicht mit diesem Zuspruch gerechnet, mein Gefühl, ja. Weil die Tische waren echt eng gestellt und das hat sich dann schon sehr gestapelt alles am Anfang. Aber das haben ja die Fans, ich glaube, die Fans kennen das ja mittlerweile und das hat man gut
Ja.
untereinander dann geregelt. Es gab jetzt keine Tumulte oder sowas. War alles cool und ja, man könnte, wenn das jetzt in der Form sonst weiterhin so einen Zuspruch erfährt, dann kann man vielleicht überlegen, ob man das nicht ausweitet, damit es ein bisschen entzerrt ist. Ja,
Ja.
so.
Aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, eine Kleinigkeit, was man mit Sicherheit beim nächsten Mal einfach besser justieren kann.
Genau.
Ja, das heißt, danke, Matze, für deine Eindrücke von deinem Shooting natürlich und auch vom öffentlichen Training. Aber wir haben ja heute ein bisschen Themenblöcke mit dabei und wir haben ja gesagt, okay, wir quatschen jetzt mal so ein bisschen über die Deutsche Eishockey-Liga. Und Matze, ich würde jetzt einfach mal sagen, teilen wir uns jetzt einfach mal auf mit den Top 6 Teams, die so Potenzial haben, in den Top 6 zu landen. Und dann würde ich mal sagen, fangst du an?
Ja, gerne. Also ich fand erstmal allgemein mal kurz dumm dahergeredet so, ja. Ich fand es tatsächlich einen sehr interessanten Sommer, also Frühling und Sommer, in was Neuzugänge und Abgänge in den Clubs angeht. Gibt für mich so zwei, drei Ausreißer auch nach oben, wo ich sage, boah, da wurden Dinge gemacht, die ich gar nicht erwartet hätte. Beispiel Augsburg, ja, mit Larry Mitchell zurück als Sportdirektor. Aber da will ich jetzt auch nicht vorgreifen, sondern ich würde einfach anfangen, was denn so meine Top-Teams sind oder meine Top-Picks für dieses Jahr. Und meine beiden Top-Picks sind erstmal Eisbären und Mannheim. So ein bisschen auf dem gleichen Level. Also mein Eindruck ist, dass das einfach die beiden Teams sind, die auf dem deutschen Sektor einfach mit Abstand am besten besetzt sind. Ja. Wir müssen da jetzt auch die Namen nicht nennen. Ihr kennt die Namen, wer da alles am Start ist in den Clubs. Und da wird also tatsächlich sehr Wert drauf gelegt und sehr viel Geld investiert, dass der deutsche Sektor eben gut ausgestattet ist. Ja, und da siehst du dann auch, ich finde, dass die Eisbären da immer noch einen Ticken besser sind, vom Gefühl her für mich. Ja, so von den Namen her. Aber das ist wirklich nur ein Bauchgefühl. Das muss ja dann noch im Kollektiv funktionieren. Das heißt, ich sehe die Eisbären und Mannheim, was den deutschen Sektor angeht, auf einem Level. Was die ALs angeht, sehe ich in Mannheim dann schon wieder leicht vorne. Ja, also die haben da tatsächlich wirklich in die Schatulle gegriffen. Haben ja auch einige Spieler gehen lassen, vor allem so jüngere Spieler, die jetzt zu anderen Clubs gewechselt sind. Also man hat gemerkt, dass die so ein bisschen so eine Aufräumaktion gestartet haben unter Dallas Eakins, der ja jetzt beide Themen verantwortet, sowohl sportliche Leitung als auch Coaching. Bin gespannt, ob das gut funktioniert. Das ist vielleicht ein Thema in Mannheim, was ein Thema werden könnte, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob Dallas Eakins einer ist, der in diese Liga passt. Ja? Also ich habe ihn letzte Saison irgendwie so in Erinnerung als so ein bisschen so einen abgehobenen, eingebildeten Typ, ja, der manchmal auch genervt war von Fragen der Reporter und so ein bisschen hochnäsig auch geantwortet hat. Vor allem, wenn sie dann mal verloren haben, dann war er recht. Also nicht gerade ein angenehmer Gesprächspartner für die Reporter, ja. Und ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob er mit dieser Attitüde, ob er in so einer Organisation dann wirklich weit große Sprünge machen kann. Das mag in Nordamerika vielleicht normal sein, keine Ahnung, ja. Ich kenne mich da zu wenig aus, wie die da miteinander umgehen, aber das fand ich ein bisschen auffällig, ja. Und deswegen bin ich gespannt, ob er das hinbekommt, sich da so zu integrieren, dass die Leute auch sagen, ja, der ist cool, ja. Ich glaube, Markus, du weißt, was ich meine. Ja, das ist so ein bisschen
Naja, ich
einfach so ein komischer
kann
Kerl,
schon
ne?
folgen.
So ein komischer Typ. Und Eisbären ist wie eine gut geölte Maschine, ja, die seit Jahren funktioniert mit einem Ausreißer vorletzte Saison, wo sie aber trotzdem stabil geblieben sind und am Trainer festgehalten haben, also am Gesamtkonstrukt festgehalten haben. Da wurden auch jetzt nicht groß Spieler auch rausgeschmissen oder so, sondern man war überzeugt vom Konzept. Hat jetzt wieder einfach nur ein bisschen Feintuning betrieben, sage ich jetzt mal, im Kader. Und das finde ich auch einfach stark. Und ich glaube, die sind alterstechnisch alle noch so, dass sie jetzt nicht im Zenit ihrer Karriere sind oder nicht am Ende der Karriere. Das heißt, ich sehe da jetzt auch keinen Grund, dass man jetzt sagen könnte, okay, der Kern der deutschen Spieler ist jetzt so alt, dass es vielleicht nicht mehr funktioniert. Also ich sehe die weiterhin als auf jeden Fall Top-2-Team, ja, am Ende der Saison. So, dann für mich als nächstes nach diesen beiden sehe ich tatsächlich die Kölner, aber mit einer Ausnahme, und zwar, das ist eventuell etwas, was vielleicht nicht funktioniert. Das ist ja eine sehr skandinavisch geprägte Mannschaft jetzt mittlerweile. Sie haben ja auch einen skandinavischen Head Coach bekommen. Jetzt kann man auch sagen, okay, jeder Trainer ist besser als Krupp. Mag ja auch sein. Die Frage ist nur, was ich mich frage, der wird natürlich eine andere Spielkultur implementieren. Das Spielsystem aus Skandinavien ist anders einfach als nordamerikanische Spielsysteme. Und da bin ich gespannt, ob die Mannschaft es so schnell hinbekommt, es umzusetzen. Weil wir haben ja auch sehr oft schon gesehen in der Liga, dass Skandinavier als Head Coaches einfach gescheitert sind. Ja. Und da sehe ich vielleicht so ein kleines Fragezeichen bei Köln. Aber rein, was den Kader angeht, ja, und wie sie sich jetzt verstärkt haben und so weiter, sehe ich Mannheim in der Top 4. Mannheim, Köln in der Top 4. Ja. Also das wäre so mein nächster Pick. Dann sehe ich, es sind drei Teams, die ich da noch sehe, die sich so ein bisschen betteln werden um das Thema Plätze 5, 6, 7. Ja. Und das sind wir. Das ist Straubing und das ist Red Bull. Und Red Bull sehe ich tatsächlich aber von den drei Teams als die Mannschaft, die ich am ehesten auf Platz 7 sehe. Keine Ahnung, auch Bauchgefühl. Es gab kaum spektakuläre Neuverpflichtungen. Die haben, glaube ich, den einen Verteidiger, den sie nachverpflichtet haben, haben sie dann verlängert. Diese Kante, der auch recht
Lancaster.
spielstark ist, genau. Und ansonsten finde ich, dass sie auf dem deutschen Sektor schon recht alt sind. Also da laufen ja noch Jungs wie Hager rum und so weiter, der natürlich immer noch seine Leistung bringt, aber auch nicht auf dem Level wie vor 4, 5 Jahren. Und deswegen, ich sehe tatsächlich Red Bull trotz des neuen Stadions nicht unbedingt in der Top, also schon mal gar nicht in der Top 4, aber eher so zwischen Platz 6 und 7, mein Gefühl. Und ich glaube tatsächlich, dass Söderholm die Saison nicht überlebt. Und ich glaube auch, dass sie sich auch darauf vorbereitet haben und diesen Maxi Kaltenhauser geholt haben, um eine Backup-Lösung zu haben, falls dieses Thema Söderholm irgendwie akut werden sollte, dass man dann direkt mit dem Co-Trainer weitermachen kann. Ja. Wäre ein denkbares Szenario.
Starker Tag, ne, kann man natürlich so diskutieren. Ja, also wie gesagt, natürlich, wenn ich jetzt meine Top 6 kurz mitnehme, dann hast du natürlich die Top 3 Mannschaften. Du hast Mannheim, du hast Berlin, natürlich, sagen wir es mal, und München sehe ich eher so auch auf die Top 3, unter den Top 3, weil halt einfach auch schon dieses kollektive Eingespieltheit da eine große Rolle spielt. Und sie haben halt aber auch halt noch ein bisschen Puffer, was Neuverpflichtungen betrifft. Das heißt, da kann noch einiges kommen.
Ich glaube, die haben
Ne?
ja
Sie
erst
haben,
sechs oder sieben Eils, ne? Irgendwie
ich
sowas.
müsste jetzt nochmal nachgucken, weiß jetzt nicht
Ja.
auswendig, aber allzu viele sind es jetzt nicht. Also ich glaube, sie haben es mit 7 oder 8 jetzt gerade noch. Und wie gesagt, du hast auf dem deutschen Sektor natürlich auch einen Tobi Rieder, ne, einen absoluten deutschen Topstar verpflichtet aus Växjö. Und das sind dann natürlich dann auch Hausnummern und vor allem jetzt mit dem neuen SAP Garden, der jetzt dann natürlich die ersten Spiele sehr ausverkauft sein wird. Vor allem Spiele wie gegen Wolfsburg sind schon ausverkauft. das erste Spiel. Und das wird natürlich auch ein bisschen Druck. Natürlich ist auch der Druck entsprechend jetzt hoch. Neue Halle, dann ist natürlich gleich am liebsten soll geliefert werden. Kann funktionieren. Das System Söderholm war ja letztes Jahr schon öfters mal so in Frage gestellt, war aber natürlich das erste Jahr nach Don Jackson. Natürlich auch eine sehr hohe Messlatte, die da einfach angegangen werden musste. Also ist auch ein sehr schweres Erbe gewesen und Toni Söderholm, wie gesagt, spielt halt ein komplett anderes Eishockey wie sein Vorgänger letztes Spielen und das muss halt natürlich auch in München erstmal sitzen und auch den Fans eingeflößt werden. Aber trotzdem für mich München trotzdem auch einfach, weil es halt die Organisation dahinter steckt, einfach ein Top-3-Team. Platz 4 bin ich, gehe ich nicht mit Köln, sondern da sehe ich auch Straubing. Weil Straubing halt einfach auf dem deutschen Sektor halt einen brutalen Job gemacht hat heuer.
Vor allem
Und also,
U23er, ne?
ja, und erstens das und zweitens, Straubing ist halt Straubing. Ne? Und es ist halt einfach für mich ein Top-4-Team mittlerweile, die da gerne mitspielen. Sie können eigentlich nur sich selber schlagen. Ja, wenn da irgend, sagen wir jetzt mal, das nicht so greift oder einfach mal eine schlechte Serie ist, kann passieren. Ja, für mich trotzdem und dann. 5, 6 und ja, nehmen wir noch Nummer 7. Das sehe ich auch uns natürlich, aber natürlich kannst du solche Teams wie Bremerhaven, das erste Jahr nach Thomas Popisch, Kann natürlich wieder funktionieren, wie letztes Jahr, dass sie so solide spielen, ne, und dann einfach ein Top-Eishockey spielen. Aber wie gesagt, Alexander Sulzer als neuer Head Coach wird da natürlich auch seine eigene Philosophie mit reinbringen. Aber trotzdem ist auch da, sage ich mal, diese Region für mich Bremerhaven halt einfach mit anzusehen. Und dann schwanke ich immer noch so ein bisschen zwischen Köln und Wolfsburg, wo ich mich nicht entscheiden kann, wer von beiden so ein bisschen auf 6-7 gerückt wird. Ja, einer von den beiden auf alle Fälle. Und ja, also wie gesagt, Köln, sehr, sehr interessantes Jahr, natürlich vor sich, komplett neue Philosophie, sehr skandinavisch geprägt, wird seine Zeit brauchen. Die Kölner haben ihre Hoffnungen berechtigt, natürlich, dass alles besser wird, weil nach Uwe kann es nur besser werden, wie man so schön gehört hat aus der Kölner Ecke. Aber wie gesagt, das ist natürlich, es wird immer so eine Überraschungsmannschaft geben, wie letztes Jahr Bremerhaven, wie vor 2 Jahren wir, die auf einmal da vorne mitspielen, mit denen du absolut nicht gerechnet hast. Und das kann theoretisch auch ein DL-Club wie Köln sein, ne, die dann vorweg mitspielen. Also wird zwar nicht schön für uns, aber für die Kölner durchaus machbar. Wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir das wieder sind. Und wie gesagt, wenn ich jetzt gleich mal weitermache, wäre so ein bisschen die anderen Plätze im Niemandsland, sagen wir es mal so, um die Pre-Playoffs zu spielen. Ja, da habe ich halt einfach auch Wolfsburg. Du hast Schwenningen natürlich nach
Oh ja.
einem Top-Jahr letztes Jahr. Bin ich gespannt, ob sie es bestätigen können. Aber wie gesagt, definitiv wird Schwenningen da, sagen wir mal, nicht im hinteren Drittel rangieren. Das sind für mich andere Clubs heuer gesetzt. Du hast Schwenningen, du hast Bremerhaven, Wolfsburg, so die typischen Teams, wo ich immer noch hadere und wie ich auch da heuer mit einsieht, der so ein bisschen zwischen 9, 10 und 11 sich bewegen wird, ist Augsburg für mich. Augsburg hat heuer für mich, nachdem Larry Mitchell da eine neue Ära ja, eingeläutet hat mit einem komplett neuen System, so ein bisschen die Euphorie wieder entfacht in Augsburg. Wie gesagt, das sind Top-Verpflichtungen, natürlich so typische Larry Mitchell-Verpflichtungen. Es ist so. Und wie gesagt, wenn die einigermaßen eingespielt sind, vielleicht jetzt nicht am Anfang, was ja doch sehr, sehr viele sind, aber wie gesagt, du hast sehr erfahrene Spieler, wie einen Dennis Reul aus Mannheim, der da, sagen wir jetzt mal, da hinten als große Kante, als Führungsperson mitgesetzt ist. Top-Ausländer verpflichtet, einen Strauß Mann, der da wirklich zu den Top-Goalies auf dem Markt gehörte. In Augsburg zu unterschreiben, schafft vielleicht auch nur ein Larry Mitchell. Also für mich hat Augsburg heuer nichts mit dem Abstieg zu tun. Deswegen will ich sie auch so in dieser Region heuer mal eingruppieren. Und ja, damit das Mike wieder zu dir.
Ja, also ich finde, Augsburg ist auch einer der Ausreißer nach oben im Sinne von Auffälligkeit in der Sommerpause. Also man hat richtig gesehen, dass da jemand am Werke ist, der über ein Netzwerk verfügt, und das ist ohne Frage beim Larry der Fall. Der hat auch die Gabe, irgendwie die Spieler dazu zu bringen, zu unterschreiben bei den Clubs. Das hat er ja früher auch schon in Straubing gezeigt und auch davor schon in Augsburg, bei seiner ersten Station in Augsburg. Und ich finde auch die Verpflichtung Nolan Zajac in der Verteidigung auch unheimlich gut. Der hat mir auch immer gefallen in Wolfsburg. Habe immer den Spieler immer gefeiert. Ja, und wenn du dir so die Namen durchgehst, die Elias-Brüder sind hier wieder vereint. Dann hast du einen Jason Best, den du eigentlich auch immer bringen kannst. Einziges Fragezeichen für mich ist TJ Trevelyan mit über 40 jetzt dann. Ob das dann
Ja,
wirklich noch
das ist halt eine
funktioniert.
Institution in Augsburg. Kannst du einfach, sagen wir es mal, in die Reihe 4 setzen, ohne schlechtes Gewissen, ne,
Ja.
die jungen Spieler führen. Das einzige Manko, sorry, ich da noch kurz mit einhake, ist Augsburg vielleicht auf dem deutschen Sektor nicht sehr stark. Also, wie gesagt, sie werden sehr viel von ihren ALs leben müssen heuer. Weil sie, das sage ich jetzt mal, da woanders gespart haben, aber das ist ja nichts Neues unter Larry Mitchell. Dass man da vielleicht auf dem deutschen Sektor vielleicht etwas zu schwach auf der Brust ist, aber für das Jahr 1 nach The Day After Tomorrow, hätte ich schon beinahe gesagt, zum zweiten Mal wiederholt, abgestiegen und trotzdem irgendwie ist noch geblieben. Keiner weiß eigentlich warum.
Zweimal Absteiger der Herzen und jetzt neue
Ja, also wie
Zeitrechnung.
gesagt, kannst eigentlich keinen erzählen, dass so ein Team weiter DL spielen darf, obwohl du zweimal sportlich abgestiegen bist. Aber das ist das deutsche Eishockey. Ich glaube, da könnte man jetzt noch stundenlang diskutieren. da wird es ein Fass ohne Boden. Auf alle Fälle, wie gesagt, Augsburg für mich auf dem deutschen Sektor vielleicht noch etwas schwach besetzt.
Jo. Ich glaube aber auch, dass die ein paar ehemalige ALs haben, die, glaube ich, mittlerweile einen deutschen Pass haben. Ich glaube, Marc Zengerli hat auch einen deutschen Pass, oder? Auch für mich so ein sehr unterschätzter Spieler, so ein bisschen, läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Aber ich finde ihn sehr wertvoll meistens für die Teams, für die er spielt. Ja, also ich finde das Konstrukt sehr interessant und wir werden ja schon sehr schnell auch erfahren, sehr schnell in der Saison, ob das wirklich aufgeht, das Konstrukt. Also natürlich ist das erste Spiel jetzt nicht komplett aussagefähig für die ganze Saison. Aber ich denke, so in Ansätzen werden wir das dann schon sehen, wenn wir das erste Spiel der Saison dann bestreiten, an dem ersten Donnerstag mit dem ERC in Augsburg. Ich denke, da wird man schon ein bisschen was rauslesen können, ob Augsburg auf einem besseren Level unterwegs ist, wovon ich ausgehe einfach. Ja, ich denke, das wird kein einfaches Spiel für uns an dem ersten Spieltag. Dann vielleicht mache ich dann weiter mit meinem Ausreißer nach unten. Ja,
Ja, bitte.
und zwar da war ja schon ganz früh während der Pause die Rede von Reduzierung vom Etat und es mussten Leute gehen und ja, einige Offizielle auch. Rede ist von der DEG Düsseldorf. Tatsächlich gibt es weiterhin auch das Gerücht, dass man weiterhin den Haukeland irgendwie unter die Leute bringen will. Ich habe keine Ahnung, es ist jetzt knapp vor der Saison, ob das dann noch stattfindet, wird man sehen. Auf jeden Fall, wenn ich einfach nur vorlese, wer den Club verlassen hat: Viktor Svensson, Sepp Eham, Henrik Hane, Luke Green, Kevin Clark, Phil Varoni, Kenny Agostino, dann Edmund Junemann, das war, glaube ich, ein jüngerer Spieler, kenne ich nicht. Nicolas Geithner, Olischewski war auch für mich ein jüngerer AL mit Potenzial. Dann Adam Pehl, McAuley und Thomas Dollack, Trainer, ist dann auch gegangen. Steven Reinprecht ist interessant als Head Coach, finde ich, in Düsseldorf. Aber insgesamt finde ich dann vor allem auf dem deutschen Sektor, finde ich den Kader wirklich schwach. Ich meine, muss man vorstellen, die prominentesten deutschen Spieler sind Philipp Gogula und Sinan Aktak, ja. Und Olli Mebus vielleicht noch, ja, nochmal zu nennen. Aber das sind jetzt ja alles keine Spieler, die jetzt irgendwie alleine das Ding reißen werden. Also ich denke schon, dass es bei der Düsseldorfer EG tatsächlich darum geht, vielleicht die letzten beiden Plätze zu vermeiden. Ja, ich glaube, da wären die schon glücklich, wenn sie stressbefreit irgendwie dem letzten Platz aus dem Weg gehen. Das ist meine Einschätzung. Wie siehst du das?
In Düsseldorf gehe ich absolut mit. Also für mich auch ein Team, was heuer eigentlich nur überraschen kann. Und wenn es anders kommt, sie werden hinten mitspielen, da war es eigentlich zu erwarten. Die wirtschaftliche Situation ist halt so. Auch
Ja.
wenn jetzt, sagen wir mal, da Rheinmetall mit eingestiegen ist, aber halt auch bloß im sechsstelligen Bereich, was vielleicht dir
Niedrigen
vielleicht
sechsstelligen Bereich, genau.
ein oder zwei Spieler vielleicht sichern kann. Im AL-Sektor haben sie jetzt interessante Verpflichtungen, auch eher so die No-Names, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. Haben wir aber auch mit einem Austin Keating zum Beispiel, der, sag jetzt mal, nicht den typischen Werdegang gemacht hat, hat auch Düsseldorf solche Spieler verpflichtet. Ja, also wie gesagt, aber einfach vom Bauchgefühl sage ich, Düsseldorf wird da unter den letzten drei irgendwo zu finden sein. Und ja, da haben wir ja nicht mehr viele Clubs, die übrig sind. Matze, magst du weitermachen?
Genau, also ich sehe so als Low Tree in der Tabelle für mich die DEG. Also jetzt ohne jetzt irgendwie in die Glaskugel zu schauen, wer dann letzter wird, keine Ahnung. Aber ich sehe die DEG, die Ice Tigers und Iserlohn sich da um den letzten Platz streiten. Das denke ich, wird so kommen. Bei den Ice Tigers, ja, durchaus auch wirtschaftlich keine einfache Situation schon seit Jahren. Schleppen immer noch die ganzen Schulden mit, noch aus der Zeit vor Thomas Sabo. Da hat er im Prinzip die Schulden nur zinsseitig bedient. Und die Schuldenlast ist, glaube ich, sogar noch angestiegen in den letzten 2 Jahren. Das heißt, die haben da wirklich Hausaufgaben und Großsponsoren sind auch nicht am Horizont, irgendwie irgendwelche neuen Großsponsoren. Das heißt, man hört einfach auch in diversen Podcasts und so weiter, wo dann, ja, wenn dann gewisse Zeitungsreporter aus dem Nürnberger Umfeld dann auch berichten, dass das wirklich alles mit einer heißen Nadel gestrickt ist. Und die tatsächlich auch gezwungen sind, dann wirklich auf die jungen Spieler zu setzen. Und auch auf im AL-Bereich dann wirklich auch auf jüngere Spieler, die vielleicht nicht so viel Gage verlangen wie jetzt ja, Spieler, die vielleicht NHL-Erfahrung haben oder aus dem höheren Regal der AHL kommen. Ja. Und ja, ich hoffe es für die Ice Tigers. Ich mag die Fans tatsächlich, die Nürnberger. Die meisten sind echt super. Und ich wünsche ihnen, dass sie trotzdem irgendwie eine halbwegs gute Saison haben, aber es wird nicht einfach. Meine Sicht.
Ja, also allein aus der Wirtschaftlichkeit für uns ist natürlich so ein fränkisch-oberbayerisches Derby natürlich immer interessant, weil da kommen doch immer ein paar Leute, sie machen den Block vielleicht nicht voll, aber ein paar Hunderte kommt man trotzdem. Man ist halt in einer Stunde in Nürnberg wie eine 3,5 Stunden oder 4,5 Stunden nach Kassel, ne, mit dem Bus. Ne, das ist nur der ICE schneller. Und auf alle Fälle ist es auch für mich, Iserlohn, Nürnberg, auch so für mich, die unter den letzten vier, wo auch noch die Löwen Frankfurt dazukommen. Sie haben natürlich, also Frankfurt, vergisst man, läuft relativ viel unterm Radar aktuell, weil da gab es zwar jetzt auch den sportlichen Führungswechsel nach Fritz Meyers Abgang. Ist jetzt ja Hein Rizzi aus Ravensburg jetzt dort der sportliche Mann an der Führung. Und sehr interessante natürlich die Ausländer letztes Jahr. Man sah natürlich auch Top-Spieler, aber wie gesagt, das ist auch wieder auf für mich ausgelegt auf zwei Reihen, ne, die top sind. Alles andere ist, sage ich jetzt mal, unterer DL-Durchschnitt, meiner Meinung nach, jetzt ohne despektierlich zu wirken. Aber ist halt einfach auf dem deutschen Sektor sehr, sehr schwer, auch, sagen wir jetzt mal, den Standort Frankfurt. Du hast natürlich den Hype nach dem Aufstieg, du bist jetzt in Jahr 3 nach dem Aufstieg. Frankfurt ist ein Team, was sich, glaube ich, jetzt in einer Rolle befindet. Sie wissen nicht, was sie wollen. Ich glaube, letztes Jahr war schon mehr drin. Ich glaube, Euphorie nach dem ersten Jahr, wo sie in die Pre-Playoffs gespielt haben, alles schön und gut. War man happy, man hat nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Du hast Top-Spieler wie einen Dominik Bock, der, wenn wirklich Bock hat, die Liga dominieren kann. Und du hast natürlich dann aber auch solche, die auch sehr, sehr schnell unterm Radar laufen. Frankfurt für mich auch so eine Wundertüte. Ich setze eher nach hinten, weil ich andere eher vorne sehe. Kann aber auch natürlich ein Ausreißer nach oben sein, dass die auch, sagen wir mal, in den Gefilden um Platz 6, 7, 8 auf einmal mitspielen können, weil sie vielleicht dann doch in einer intakten, weil sie haben auch einen neuen Trainer, es gab neue Spieler dazu. Kann natürlich auch nach oben ausgehen, aber wie gesagt, Frankfurt sehe ich jetzt nicht als Abstiegskandidat, aber irgendeiner muss diesen Platz machen und da sehe ich
Ja.
sie eher so auf Platz 11, 12, ne, eher wie 13, 14. Und 13, 14 sind halt einfach für mich einfach Düsseldorf. Das sehe ich leider, leider, leider am Ende der Tabelle. Auch wenn ich wirklich diesen Standort mag. Und wie gesagt, 13. Iserlohn hat natürlich mit Dag Schäden und jetzt Colton Czapke, Emil Kwas natürlich auch ein paar Spieler mit Panther-DNA noch mit drin. Iserlohn hat sehr interessante Kontis geholt, aber Iserlohn ist für mich halt einfach auf dem deutschen Sektor auch eher im unteren Durchschnitt zu finden. Da ist, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, Alter, einfach sehr, sehr schwer. Da wird sehr, sehr viel im Kollektiv passieren müssen, dass halt einfach diese intakte Mannschaftsleistung oftmals der Ausreißer ist, dass es eine geile Truppe ist, gegen die du ungern spielst. Also da schätze ich Iserlohn auch schon so ein, dass keiner gern gegen die spielen wird, weil es eigentlich einfach so eine Holzhacker-Truppe wieder
Ja.
geworden ist. Jetzt nicht böse gemeint, aber ist so. Und ja, wie gesagt, Abstiegskandidat Nummer 1 ist für mich heuer einfach Düsseldorf. Also da wird Düsseldorf so ein bisschen den Augsburger Part übernehmen. Und Iserlohn, Frankfurt und wen haben wir jetzt noch überlesen oder übersehen? Nürnberg, genau. Werden so die letzten vier oder drei unter sich ausmachen. Also wie gesagt, kann natürlich sein, dass irgendeiner mal ein bisschen weiter oben schnuppern wird oder eine Überraschungsmannschaft. Nürnberg natürlich auch letztes Jahr auch schon so ein bisschen gebeutelt gewesen, was das Budget betrifft. Und natürlich dann aufgrund der Mannschaftsleistung hat einfach auch vor allem zum Ende der Saison durchaus zu gefallen gewusst und ist sehr, sehr spannend diese Saison. Also wie gesagt, nach vorne und hinten hast du natürlich die üblichen Verdächtigen. Aber so, ich sage es mal, alles, was ab Platz 4 bis 8 ist, ist so unberechenbar, wenn nicht sogar Platz 9.
Ja, ich würde sagen, so 4 bis 9 ist eigentlich immer eng beisammen, ne?
Also, wie gesagt, du hast so die gleichen Teams irgendwie immer natürlich, aber wie gesagt, es ist sehr unberechenbar. Für uns, also Meine persönliche Meinung jetzt natürlich jetzt ohne bis jetzt ein Spiel gesehen zu haben, wir sind jetzt gerade mal in der ersten Vorbereitungsphase, sehe ich vielleicht auch nicht so gleich in den Top 6, da muss schon sehr viel passen und auch passieren, dass man sich da auch festigt, aber wir werden da definitiv in diesem Segment mit rein. Also Platz 9 ist natürlich enttäuschend, nach einer Vizemeistersaison braucht man nicht reden, aber nach dem summa summarum, nach einfach diesem letzten Jahr war es akzeptabel. Du hast natürlich die, ich sage jetzt mal, Hausaufgaben mit Zusatzaufgaben über die Pre-Playoffs mit Köln gemeistert. Du hast Viertelfinale gespielt, das war das Saisonziel. Es ist halt einfach so, die Plätze sind rar, ne, für eine direkte Pre-Playoffs-Qualifikation. Und deswegen war es ja auch so ein bisschen persönlicher Abschluss, aber wie gesagt, im Gesamtkontext Platz 9 natürlich enttäuschend. Aber wenn es Platz 7 gewesen wäre, hätte man genauso Pre-Playoffs gespielt. Also von meinem Empfinden her hat man dann trotzdem noch eine gute Partie gespielt.
Vor allem, wir sprechen ja. Man muss ja immer sehen, wenn du die Tabelle anschaust der letzten Jahre, dann reden wir immer davon, dass zwischen Platz 5, 6, 7, 8, das bewegt sich alles innerhalb von, was sind, 2, 3 Punkten. Das heißt, wir sprechen hier von einem Spielgewinn mehr oder weniger. Und das ist im Kontext von 52 Saisonspielen, ist das dann schon eine recht enge Geschichte. Und deswegen, ich glaube, letzte Saison, wenn wir Siebter geworden wären und das eine oder andere Spiel, was wirklich schlecht war, anders ausgestaltet hätten, dann wäre es tatsächlich, hätte auch jeder gesagt, ist in Ordnung grundsätzlich, ja.
Ja, also
Und
wie gesagt, wir blicken nicht mehr zurück, da haben wir schon alles gesagt dazu. Das, wie gesagt, war so ein bisschen unsere kleine Glaskugel. Wie gesagt, wir sind jetzt noch mitten im Sommermodus. Kann noch viel passieren. Also gerade einige Teams haben noch vielleicht ein paar Plätze zu vergeben. Und wie gesagt, da wird vielleicht noch ein bisschen was passieren bis zur Saisonvorschau, bis zur Saisonbeginn. Und da werden wir auch nochmal, sagen wir es mal, auf die Top-Transfers der deutschen Eishockey-Liga nochmal genauer eingehen. Wer so da wirklich überrascht hat, der hat wirklich Mannheim einen sehr guten Job gemacht, Straubing, aber wie gesagt, da jetzt ohne groß die Namen zu nennen. Gut, dann haben wir, lass mich mal kurz auf meine Notizen schauen, drei Aktionen gerade so ein bisschen am Laufen. Die eine ist, wenn ihr diese Folge hört, ja schon vorbei, aber wir hatten in den letzten Tagen bei uns eine Spielerfrau kontaktiert hat auf der Pantherholiker-Seite. Die Carina, Ehefrau von Daniel Pieter. Und wir hatten da einen Aufruf gestartet, um einfach unsere Reichweite, die wir halt haben, auszunutzen. Es gab entsprechend die Anfrage, es gibt soziale Einrichtungen und von den Spielerfrauen gibt es diese ja, karikative Aktion Powerplay für Frauen. Und dort gab es halt entsprechend Kontakt zu diversen Einrichtungen. Da war es aktuell der Fall, dass es für Frauen und Familien gerade enormen Bedarf gab für Reisekoffer, Reisetaschen, Sporttaschen und so weiter, damit halt die Familien, Frauen mit Kindern etc. in ein neues Leben starten können. Und wir haben da sehr, sehr tolles Feedback bekommen. Auch der Benjo, auch wenn er heute leider nicht da ist, hat über den VfR Neuburg auch einiges klargemacht an Sporttaschen. Dann alle anderen, die noch mitgespendet haben, wie gesagt, konnten ihre Koffer und Taschen ja schon losbringen, beziehungsweise haben wir auch noch ein bisschen was bei uns liegen. Das heißt, wir werden das natürlich auch noch zusteuern. Und wie gesagt, auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die da sich beteiligt haben und auch bei diversen Einrichtungen nochmal nachgefragt haben, ob da was geht. Auch hier nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle und auch tolle Aktion auch natürlich auch von den Spielerfrauen und solche Aktionen unterstützen wir natürlich immer gerne.
ja, absolut.
Dann gab es, bevor wir mit den anderen Aktionen weitermachen vom Fanprojekt, auch letzte die Tage jetzt eine eher unschöne Nachricht aus Berlin. Also muss dieses Thema auch nicht vergessen. Nämlich Tobi Eder hat ja in den medizinischen Tests vor der Saison wurde ein bösartiger Tumor diagnostiziert, ist erstmal raus. Und auch an dieser Stelle nochmal alles Gute und schnelle Genesung hoffentlich. Geht das alles glatt, lieber Tobi? War ja auch letztes Jahr ein kleines Gerücht hier bei uns, auch in Ingolstadt. Deswegen wurde man gleich hellhörig, wo der Name kam. Aber auf alle Fälle, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Scheiß Krebs.
Krebs
Ist
ist
es
ein
so
Arschloch.
wichtig?
Ja.
Ja. kann man so Ausrufezeichen dahinter setzen. Und darum ist es auch wichtig, die, ja, nochmal die Sinne schärfen für die, ja, Vorkehrungen, Kontrolle bei Männern, bei Frauen, egal, ne, dass die sehr, sehr wichtig sind. Wenn es frühzeitig erkannt wird, ist halt einfach die Chance, dass es gut ausgeht, umso besser. Ich hoffe natürlich, dass Tobi Eder auch irgendwann mal wieder aufs Eis kommt, aber auch hier an die komplette Family und so weiter. Bruder Andi, der ja auch in München spielt, auch hier in diesem Sinne in Stellvertretung der kompletten Family, nachher alles Gute. Und wir drücken einfach die Daumen, dass das gut ausgeht. So. Dann, ja, so viel zum diesem leider traurigen Thema, aber wie gesagt, wir drücken die Daumen. Gibt es trotzdem gute News, auch vom Fanprojekt? Und dann gehen wir schon ein bisschen auf die Zielgerade, mein Lieber. Wir sind heute sehr flott unterwegs, aber das haben wir ja gesagt, wird heute eine flockige Stunde. Aber ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, Matze. Wir spielen am Schluss noch ein Spiel.
Okay, bin gespannt.
Gut, also vom Fanprojekt gibt es ein paar News, die der Tom für uns hat. Also, was wir alle schon wissen, was wirklich der Wahnsinn ist, weil es im Juli schon soweit war. Das Spiel gegen Augsburg, die Busse sind bumsvoll, alle drei. Das heißt, da geht auch quasi ab Mittwoch, dem 13.8. der freie Kartenverkauf in Augsburg los für Selbstfahrer. Und auf alle Fälle, die Busse sind schon ausverkauft und auch jetzt ganz brandaktuell die Busse für das erste Spiel der Panther am 27.10. in München sind auch die Busse restlos ausverkauft. Und da gibt es auch jetzt nur noch eine Nachrückerliste. Das heißt, Chancen, dass ihr da habt mit den Panther-Fans und Tourfahrts gibt, ist eher gering. Aber wie gesagt, sagt niemals nie. Auf alle Fälle nur noch die Nachrückerliste. Aber es gibt ja auch die Woche davor Derby gegen Nürnberg, Fahrten nach Iserlohn, Mannheim, Köln und so weiter. Auch alles ist bis Oktober ist über die Seite vom Fanprojekt buchbar oder auf der bekannten Handynummer vom Tom von den Panther Fans und Tour könnt ihr euch für die entsprechenden Fahrten anmelden. Infos dazu gibt es auch auf der Fanprojektseite. Und für kommenden Sonntag, also sprich die Saisoneröffnungsfeier, gibt es auch vom Fanprojekt eine Aktion. Nicht nur vor Ort wird es was zu gewinnen geben, sondern auch online. Nämlich verlost das Fanprojekt Freikarten für das zweite Testspiel zu Hause in der Saturn Arena gegen Nürnberg am 15. September. Und da müsst ihr einfach auf die Seite vom Fanprojekt gehen, erci-fanprojekt.de. Dort gibt es ein Gewinnspiel und ihr müsst einfach nur erraten, wer in der Vorbereitung beim Spiel gegen Dresden das erste Tor der Panther schießt. Genau, und wie gesagt, unter allen richtigen Einzelnen werden halt diese Tickets verlost. Und wenn es zu Null ausgeht, was wir natürlich nicht hoffen, sind halt einfach alle in der Lusttrommel. Und auf alle Fälle ist das die Info vom Fanprojekt, wie ich es noch hier so habe. Genau, und der ERCI bittet zum Fanstammtisch am Freitag. Das heißt, morgen, wenn ihr diese Folge hört, am Donnerstag gehen wir ja wieder raus. Und am 16.8. in Stammham im Papalapap, ne, der erste ERCI-Fanstammtisch in dieser Saison. Beginn ist um 17.45 Uhr. Der ERCI freut sich da auf zahlreiche Erscheinungen. Tim Regan wird da sein mit einigen Neuzugängen, die ihr da schon kennenlernen dürft. Und das, wie gesagt, ist die Aktion vom ERCI.
Kurze Meinung von dir. Verstehst du einen Fanstammtisch zwei Tage vor der Saisoneröffnungsfeier?
Ja.
Ja?
Ja, es gab schon immer vor der Saisoneröffnungsfeier. Und das hat man ja auch mit Absicht gemacht, dass man so ein bisschen den Fanclubs, weil die konnten sich schon vorher anmelden und sagen wir mal Tische mit reservieren.
Okay, verstehe.
Der Rest geht jetzt natürlich jetzt ein bisschen in den freien Anmeldemarkt. Und auf alle Fälle war das so ein bisschen als Zuckerl auch für die Fanclubs gedacht.
Okay.
So ein bisschen vor der Saisoneröffnung ein paar, nicht alle, aber ein paar Neuzugänge halt schon kennenzulernen. Genau. Und genau, dann habe ich jetzt noch das Spiel vorbereitet.
Hey.
Matze. Und das Spiel heißt Stadt, Land, Panther.
Oh, okay.
So, Stadt, Land, Fluss. Aber wir machen es ganz einfach. Ich gehe innerlich in meinem Auge und meinem Kopf Buchstaben durch. Du sagst Stopp. Ich sage dir einen Buchstaben. Und du musst mir einfach fünf Spieler nennen, die mit diesem Buchstaben bei uns gespielt haben.
Okay.
So, ne, also ganz einfach. Ne, sagen wir es mal bei A.
Also Nachname
los.
Jeweils. Nachname.
Genau, Nachname. Vorname wäre, da müsste ich selber noch schauen. Und auf alle Fälle wie sagen, ich sage jetzt A und dann geht's los. A.
Stopp.
N.
Oh, Piep. Fünf Spieler mit N.
Also N ist echt schwer, weil wir brauchen, glaube ich, nicht weitermachen. Ich habe nur einen in der Liste.
Okay. Du hast eine
Dann.
komplette Spielerliste mit Nachnamen sortiert.
Ja.
Ach du Scheiße.
Sie ist nicht komplett, habe ich festgestellt. Da fehlt vielleicht so ein bisschen aus der ersten DL, aber die letzten Jahre definitiv dabei. Also N wäre mit dem Jan Nienhuis so der Einzige, der gerade in der Liste steht. Aber dann machen wir einfach, gehen wir zu M. Da haben wir mit Sicherheit ein paar mehr.
Also nicht nochmal neu anzählen, sondern
Ich gehe jetzt
Alternation
einfach zu
erstellen.
M, wir machen es kurz.
Okay, also zwei Müllers waren dabei, habe ich schon mal zwei. Einer war, glaube ich, Saison 2009, 2010.
Welcher Müller meinst du?
Ja, ich habe es nie so mit Vornamen, Mann. Ja. Ich weiß, in meiner Zeit waren es zwei, die Müller hießen.
Also Richie Müller, ich wüsste jetzt nur einen, der Müller hieß. Richie Müller? Aber hast schon mal einen. Sagen wir mal, okay. Müller haben wir einen.
Waren das nicht zwei?
Nee, also ich wüsste jetzt auch nur den. Also zumindest in der DL wüsste ich jetzt nur diesen einen.
Warte.
Matze holt jetzt den ERC-Almanach raus. Ja, das ist Richie Müller.
Na, das ist nicht Richie Müller.
Nicht,
Das war
wer ist
jemand.
das? Also das bist du, oder?
Na, das ist Saison. Ja, lass mich lügen. 2010, 2011 oder so.
Okay, dann lass mal gelten, machen wir zwei. Weißt du, bist.
Joe
Okay, drei.
Motzko. Alter, ich bin schlecht in sowas, gell? Scheiße. Motzko. Hilf mir mal, wie im Kindergarten. Irgendwie ein Zweitbuchstabe oder so.
Dann schau einfach mal hinter dich.
Was meinst du?
Du hattest doch ein Trikot von deinem Buddy, der jetzt in Spenningen spielt.
Also, du meinst, ja, Ben Marshall, okay, ja, gut. Aber das ist zu einfach, ja. An die ganz einfachen Dinge denkst du nicht, ja.
Okay, und dann,
Schmeiß
ja,
mal
es
Bananen
gibt
raus, komm.
eigentlich, okay, Ryan McMurphy,
McMurtry, ja.
Andy McDonald,
Ach,
Kevin
scheiße.
Maginot, Cameron Mann, ne? Der Rodo ist jetzt beleidigt, weil du nicht Brandon Mashinter gesagt hast.
Mesh, okay. Rodo tut mir leid.
Ja, Stefan Mattau,
Ja,
der
sind doch einige, ne?
Zauberer Craig Maldon. Ja, also da haben wir schon einige gehabt. Also dieses Spielchen
Molde,
werden wir jetzt
ey,
öfter
brutale
spielen.
Legende, ja. Scheiß, die
Ja,
Mann.
dieses Spielchen werden wir öfter spielen. Also wie gesagt, ich schaue, dass ich es noch vervollständigen kann. Wie gesagt, zweiter Müller wüsste ich jetzt nicht, wer das gewesen ist. Ich kenne nur diesen einen, aber ist egal. Und dann lass mich nochmal ganz kurz nachgucken. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich nichts mehr.
Warte, ich muss das jetzt wissen. Warte. Ich finde es gleich raus.
Okay. Habe ich schon.
Es gab noch den Richard Müller.
Ja.
Trikot, das war aus der Saison, wo der. Ja, das, ich hab's gleich. Warte mal.
So 10, 11 müsste das gewesen sein mit Wyatt Smith, Peter Schäfer, Marvin Deegan. Ja, Richie Müller war das, Nummer
Ja.
71. Richard Müller.
Tatsächlich.
Ja,
Ja, 2010, 2011, genau.
passt.
Und es gab
Gut,
keinen
also.
anderen Müller, ohne Scheiß.
Nicht, dass ich wüsste, kommt vielleicht noch, aber wie gesagt, in der Liste war es jetzt nur einer, aber wie gesagt, das Spielchen
Na gut.
macht Spaß, werden wir mit Sicherheit hin und wieder mal machen und dann mit dem Benjo zusammen gegenseitiges Battlen. Gut,
Ich muss mir
dann.
mal auch ein Spiel für euch überlegen und euch mal schwitzen lassen.
Okay, beim nächsten Mal. Gut, dann, Matze, es war wieder eine angenehme Stunde mit dir. Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen. Wie gesagt, wir sehen uns am Sonntag in der Vorbereitung und Schrägstrich Saisoneröffnungsfeier mit dem Heimspiel gegen Dresden. Dann ist für den ERC ja da ein bisschen der Roadtrip angesagt mit den Turnieren Large, Gäuboden Cup und so weiter. Und dann am 15.09. das letzte Vorbereitungsspiel gegen Nürnberg. Wir werden mit Sicherheit Anfang September vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen mit den ersten Eindrücken. Und wie gesagt, ich bin jetzt dann auch ebenfalls jetzt ein paar Wochen im Urlaub. Und wie gesagt, da werdet ihr jetzt mal 2 Wochen circa erst wieder von uns hören. Und bis dahin, macht es gut, genießt noch den Sommer und wir sehen uns spätestens am Sonntag. diesem Sinne, Servus, pfiat euch und habet Ehre.
Ciao, danke Markus.
Wenn du mehr von der Taskforce Kleeblattl und vom Pantherholiker erfahren möchtest, besuche uns auf unserer Webseite pantherholiker.de. Dort findest du unseren Podcast oder auch den exklusiven Pantherholiker Shop. Abonniere unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook, X oder TikTok. Hashtag nur der ERC.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.